Deutschlandfunk. Systemfragen.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie zuhören. Wir kennen das, glaube ich, alle, dieses unangenehme Grummeln im Bauch, wenn man beispielsweise nicht so genau weiß, wie der nächste Schritt im Leben aussieht. Oder ganz profan im Alltag, wenn der angekündigte Zug nicht kommt. Unsicherheit oder Ungewissheit haben viele Gesichter und beide rufen bei den meisten Menschen eine gewisse Unruhe und Unbehagen hervor. Besonders in dieser Zeit des Umbruchs in unserer Gesellschaft. Die Corona-Krise hat ihre Spuren hinterlassen. Wir wissen noch nicht, was uns die künstliche Intelligenz so bringt. Und dann ist da noch der Krieg gegen die Ukraine, der kein Ende zu finden scheint und viele deshalb unterschwellig belastet. Unsicherheit kann aber auch Chancen bieten. Davon sind einige Wissenschaftler nicht nur überzeugt, sie haben auch schon Erkenntnisse dazu gesammelt. Die stellen wir Ihnen heute im Laufe der Sendung vor und gehen der Frage nach, inwiefern Unsicherheit auch ein produktiver Motor für die Gesellschaft sein kann. Aber vorab hat sich Robert Fischmann erst einmal für uns in Bielefeld umgehört mit der Frage: Fühlen Sie sich in diesen Zeiten verunsichert?
Nein, kein Stück. Es gehört einfach zum Leben dazu. Von daher muss man das ganz entspannt sehen.
Ja, ich bin sehr verunsichert. Ich habe das Gefühl, dass mein ganzes Leben, was vorher planbar war, plötzlich überhaupt nicht mehr planbar ist. Also ich habe das Gefühl, ich besinne mich eigentlich immer mehr und mehr darauf, dass das Zusammensein und ein gutes Zusammensein eigentlich das Einzige ist, was mir wirklich Kraft gibt. Und wenn ich in dieser Kraft bin, dann merke ich die Unsicherheit gar nicht mehr. Also ich habe viele Gruppen, mit denen ich mich treffe und wir singen total viel. Und das gemeinsame Singen ist ungemein stärkend.
Singen beruhigt viele Menschen. Das haben auch schon Studien belegt. Und wenn wir näher zusammenrücken, wirkt das auch vertrauensstärkend. Unsicherheit zu spüren, muss aber im Zusammenleben nicht zwingend etwas Negatives bedeuten. Meint Professorin Silke Schwand, sie ist Sprecherin der Bielefelder Forschungsgruppe Navigating Uncertainty and its Societal Impact. Sie kritisiert sogar,
dass Unsicherheit ganz stark negativ konnotiert ist. Und es darum geht, Unsicherheit zu vermeiden, zu reduzieren, mindestens mal zu kontrollieren und irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und in so ein Narrativ zu verfallen, dann wird alles besser, wenn es sicherer ist. Das ist die erste Frage, die man eigentlich stellen muss. Ist das so? Also ist sozusagen Unsicherheit und Sicherheit, wenn man das jetzt so als Dualismus hinstellt, eigentlich wirklich das eine besser und das andere schlechter? Wir würden argumentieren, dass Unsicherheit durchaus positive Effekte in Gesellschaft haben kann und dass es uns darum geht, anzuschauen, wie das Entscheidungshandeln oder auch sozusagen die Modes of Navigating, also die Modi des Navigierens, von Unsicherheit auf Akteursebene, und damit meinen wir sowohl Individuen als auch Kollektive, das können Gruppen, Institutionen und so weiter sein, wie das konstruktive Effekte in Gesellschaft haben kann.
Die Bielefelder Forschungsgruppe um Silke Schwand schaut sich solche positiven Auswirkungen von Unsicherheit in der Gesellschaft an. Sie benutzen dabei bewusst den englischen Begriff Uncertainty, weil zu seiner Konnotation sowohl Unsicherheit, also sich beispielsweise bedroht fühlen, genauso gehört wie Ungewissheit, also noch keine Entscheidungsklarheit zu haben. Robert Fischmann konnte bereits mit einigen Forschenden der Gruppe in Bielefeld über ihre Einsichten dazu sprechen. Und ich wollte von ihm wissen, welche wesentlichen Erkenntnisse es bisher gibt.
Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich vor allem mit den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Unsicherheit und Ungewissheit beschäftigt.
Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele für uns, damit wir uns das ein bisschen mehr vor Augen führen können?
Ja, zum Beispiel der Wirtschaftsmathematiker Manuel Förster hat mit seinem Team die Auswirkung von Verunsicherung auf die Verbreitung von Falschinformationen in einem Modell berechnet. Fazit: Wer sich unsicher ist, ist eher bereit, eine Information zu überprüfen, die er oder sie zum Beispiel im Netz findet. Wer nicht weiß, ob er oder sie sich impfen lassen will, prüft und hinterfragt die Informationen natürlich sehr viel gründlicher. Hier kann Unsicherheit dazu beitragen, dass die Menschen nicht so leicht auf Fake News reinfallen. Je gründlicher Nutzerinnen und Nutzer Informationen aus dem Netz überprüfen, desto weniger werden sie natürlich auch verbreitet. Die Urheber würden ja Follower verlieren, wenn sie als Verbreiter von Desinformationen überführt werden. Entscheidend ist deshalb, Faktenchecks kostengünstiger und einfacher zu machen. Das findet zumindest mal Manuel Förster.
Gibt es denn in dem Projekt auch unerwartete Erkenntnisse?
Ja, durchaus. Der Wirtschaftswissenschaftler Herbert David befasst sich zum Beispiel mit den Auswirkungen von Unsicherheiten auf die Wirtschaft. Unsicherheit beschleunigt zum Beispiel Innovation und technischen Fortschritt. Ein Beispiel: die Energie- und Klimakrise befeuern die Energiewende. Die Hersteller von Wärmepumpen investieren in die Entwicklung von leiseren und effizienteren Geräten, weil sie hier einen wachsenden Markt sehen. In Sachsen wurde kürzlich der Prototyp eines Hochwindrads vorgestellt, das dank seiner Höhe wesentlich mehr Strom produziert als herkömmliche Windräder.
Beschäftigt sich die Forschungsgruppe denn auch mit den sozialen Aspekten von Uncertainty?
Ja, sehr, auf jeden Fall. Der Historiker Kirill Postutjenko forscht zum Beispiel dazu. Unsicherheit und Freiheit sind für ihn zwei Seiten einer Medaille. Je nach sozialer Situation erleben Menschen eine Wahl als Freiheit oder als verunsichernde Zwickmühle.
Es gibt zum Beispiel jemanden, der mit der Wahl konfrontiert ist, ob er sein Arbeitslosengeld 2 für Lebensmittel ausgibt oder für Schulbücher. Also in einem Fall ist jemand mit der Tatsache konfrontiert, dass die nächste Generation genauso steckt wie die Eltern. Im zweiten, dass alle Hunger haben. Das ist natürlich die Illustration der Unsicherheit. Wenn jemand stattdessen überlegt, ob er ein teures Auto kauft oder sein Haus aufwendig repariert, ist dann die Freiheit.
Wir Deutschen haben ja den Ruf, alles Mögliche absichern zu wollen. Was ist denn jenseits der Grenzen so üblich?
Ja, interessant finde ich den Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit in anderen Kulturen, zum Beispiel in Lateinamerika. Die Wissenschaftlerin Carolina Falcao hat sich in Brasilien intensiv mit dem Werk des indigenen Menschenrechts- und Umweltaktivisten Elton Krenak beschäftigt. Falcao meint, dass die Menschen in Brasilien tendenziell besser mit Unsicherheit und Ungewissheit umgehen können als wir in Europa. Im lateinamerikanischen Alltag sei Unsicherheit allgegenwärtig.
Because uncertainty, when it occupies such a big part of your everyday life, you start to develop strategies to cope with it or to overcome or to just establish new ways of conviviality despite of uncertainty. So I think that the big word here is despite. We can live despite uncertainty. I see that some countries in the global north, they present a tendency to control uncertainty, to measure it, to draw lines around it.
Also sie sagt zum Beispiel, dass die Menschen in Brasilien gelernt hätten, ihren Alltag in kleinen, überschaubaren Gemeinschaften wie Familien oder Nachbarschaften trotz der allgegenwärtigen Ungewissheit und Unsicherheit zu organisieren. Im globalen Norden versuche man dagegen, Ungewissheit und Unsicherheit einzuhegen und zu kontrollieren. Aus dem Werk des Menschenrechtsaktivisten Elton Krenak hat Carolina Falcao gelernt, dass die Menschen im Umgang mit Unsicherheit ihre Träume und ihre Visionen nutzen sollten.
And if we start to think that dreaming can be really radical and can be converted into a really radical way to think of politics, for example.
Wir sollten, so Krenak, das Träumen wieder lernen und unsere Träume ernst nehmen.
So I can give you an example of our environment minister, Marina da Silva. She's worldly recognized by her work in defense of Amazonia. And many of her ideas on how to stop the devastation of the forest is rooted in the many thoughts of Krenak. And eventually, when she's speaking about her ideas and on how to prevent devastation in the rainforest, people say, look, it sounds so radical, so impossible.
Also sie sagt, dass Brasiliens Umweltministerin Marina da Silva sich sehr für den Erhalt des Regenwalds einsetzt. Dafür stelle sie auch die in Brasilien allmächtige Agrarindustrie in Frage. Aktuell könne sich niemand in Brasilien vorstellen ohne diese zerstörerische Industrie. Aber wenn man sich auf seine Träume und Utopien einlasse, dann könne sich das ändern, meint sie.
We cannot think of Brazilian economy without agribusiness, and they say, look, it's possible. So how can we rearrange these structures so this could be possible?
Sagt die brasilianische Wissenschaftlerin Carolina Falcao. Unsicherheit wirkt in der brasilianischen Gesellschaft also weniger furchteinflößend als bei uns. Und gesellschaftliches Umdenken kann von Visionen beflügelt werden. Träume müssen also nicht zwingend Schäume bleiben. Jetzt haben wir einiges darüber gehört, wie Unsicherheit zu Innovationsfreude transformiert werden kann. Ganz konkret auf dem Markt bei der Herstellung von Wärmepumpen, aber eben auch in der Gesellschaft kann Unsicherheit neue Handlungsspielräume entstehen lassen. Trotz alledem bleibt bei vielen von uns in Deutschland das Gefühl einer wachsenden Verunsicherung. Und das steht auch auf wissenschaftlichen Füßen. Andreas Zick, Professor am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, ist ebenfalls in der Bielefelder Forschungsgruppe zu Uncertainty. Er erläutert die Ergebnisse seiner letzten sogenannten Mitte-Studie im Gespräch mit Robert Fischmann bei einer Konferenz zu demselben Thema.
Wir haben festgestellt, dass die Verunsicherung stark zugenommen hat. Verunsicherung, wie sie sich zum Beispiel ausdrückt in einem Misstrauen gegenüber politischen Entscheidungen, weil Menschen nicht mehr mit Sicherheit sagen können, ob das eine richtige oder falsche Entscheidung ist. Und jetzt müssen wir mal genau auch darauf achten, was ist eigentlich eine Krise? Eine Krise ist eine Situation, eine Zeit, in der Routinen und Rituale nicht mehr funktionieren, Entscheidungen nicht mehr einfach gefällt werden können, also Zeiten der Verunsicherung.
Ja, diese Aussagen von Andreas Zick bestätigen auch andere Umfragen. So hat zum Beispiel im Herbst 2022 das Ziwei-Institut die Menschen im Auftrag des Spiegel befragt. Damals sagten 42%, der Begriff Unsicherheit beschreibe ihre Stimmung zutreffend. Jeder Dritte und jede Dritte nannte das Gefühl von Kontrollverlust und Machtlosigkeit. Jeder und jede Vierte Angst und Hoffnungslosigkeit. 41% seien nach dieser Umfrage wütend angesichts der politischen Lage. Und wer profitiert davon? Klar, Populisten und die Verbreiter von Verschwörungsgeschichten. In Umfragen steht die AfD aktuell bei rund 20%. Im Osten ist es ja noch deutlich mehr.
Also wir haben in unserer letzten Mitte-Studie gesehen, mehr als jede fünfte Person, repräsentative Stichprobe, sagt, naja, vielleicht sollten wir jetzt wieder einen Führer haben, der das Volk zum Wohle aller regiert. Das sind Ergebnisse in Krisenzeiten.
Ja, und am Beispiel der Corona-Pandemie kritisiert Konfliktforscher Andreas Zick den Umgang mit diesen Entwicklungen.
Wir hatten Sachverständigenräte. Was ich nicht gesehen habe, waren Soziologinnen und Soziologen, die über gesellschaftliche Dynamik und Mechanismen viel Ahnung haben, dass sie dort mit am Tisch sitzen. Wir haben wenig Repräsentantinnen und Repräsentanten gehabt aus dem Bereich der konkreten sozialen Arbeit, der sozialen Pädagogik.
Sind es denn immer nur Daten und Fakten, die die Menschen verunsichern?
Nein, ich sag's mal flapsig. Die Leute werden verrückt gemacht. Populisten, meist von rechts, schüren Unsicherheit, um dann mit ihren vermeintlich einfachen Scheinlösungen Wählerstimmen zu fangen. Andreas Zick hat gleich ein Beispiel.
Sie interviewen mich gerade in der drittsichersten Stadt Deutschlands und trotzdem haben wir hier Räume, wo sehr stabil die Mehrheit der Bielefelderinnen und Bielefelder sagt, da ist es unsicher. Das sind Räume, wo junge Menschen sind, wo Kriminalität vermutet wird. Psychologisch sind wir so gestrickt, wir Menschen, dass wir auf Unsicherheit achten. Weil es macht Sinn, Gefahren aus dem Weg zu gehen. Nur da kommt ein zweiter Fakt dazu. Wir saugen eher Informationen auf, die verunsichert sind.
Und da spielen ja wahrscheinlich die sozialen Medien auch nochmal eine ganz große Rolle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Informationen, auch Fake News, verbreiten sich da immer schneller und lassen sich im Netz dann kaum wieder einfangen.
Wir leben in einer Zeit, in der man Wahrheiten einfacher predigen kann als früher. Früher mussten die Predigerinnen und Prediger noch rumlaufen. Heute können sie gemütlich auf dem Sofa sitzen und das alles in Social Media machen.
Ja, und dadurch gerät die Politik immer mehr unter Handlungsdruck. Sie muss immer schneller entscheiden. Bevor ein Politiker oder eine Politikerin eine Idee überhaupt zu Ende gedacht hat, wird ein Vorschlag schon in den sozialen Netzwerken wie Twitter und Co. zerrissen. Politik sei außerdem davon getrieben, ständig Sicherheit zu suggerieren, sagt Andreas Zick.
Die Gewalt nimmt ja zu, weil Menschen glauben, für ein bestimmtes Alltagsproblem gäbe es jetzt eine richtige politische Entscheidung. Was früher im Fußball war, pure Emotion, haben wir jetzt im Bereich der Politik, liegt zum Teil daran, dass Politik sich in nahezu fast allen etablierten Parteien auf so ein Paradigma geeinigt hat, wir müssen Sicherheit vermitteln und wir müssen nur die richtigen Entscheidungen treffen.
Hat er denn auch Ideen, was man da besser machen könnte oder besser gesagt die Politikerinnen und Politiker?
Ja, da hat er einige Vorschläge. Ich nenne mal ein paar. Wir sollten zum Beispiel in den sozialen Medien das oft geschürte Freund-Feind-Denken überwinden. Dieses Wir gegen die in den verschiedenen immer enger werdenden Echokammern. Er meint, dazu würde es helfen, Unsicherheit zuzulassen und auch offen mal zu sagen, dass man nicht die perfekte Lösung hat. Politik sollte den Mut haben, auch mal Dinge auszuprobieren und das auch so zu benennen.
In Krisenzeiten gilt in Demokratien erstmal das Umschauen nach Expertise, nach Rat und nach Solidarität und Zusammenhalt. Wir haben in den Demokratien lauter Modi des Navigierens, die wir nur nicht nutzen. Und das ist das, was uns beunruhigt, dass wir jetzt tatsächlich bei vielen Krisen die politische Entscheidung brauchen, die Entscheidung in Forschung brauchen, die Entscheidung in den Medien brauchen, worüber berichte ich, was ist wichtig, welche Fakten, wie sortiere ich das, ja eigentlich immer einen Weg haben, sich auf andere zubewegen, zuhören und so weiter.
Um nochmal zurückzukommen auf die autoritären Reflexe und die Rufe nach Abschottung und strengeren Ansagen, das sind doch nur Scheinsicherheiten.
Absolut, definitiv. Andreas Zick erklärt das so.
Also es ist ein autoritärer Reflex, weil es vermeintliche Sicherheit schafft. Aber dahinter steckt ja eigentlich auch, mit Ungewissheit richtig umgehen zu können. Und das passiert im Bereich der politischen Bildung. Wenn Sie mit verschwörungsorientierten Personen reden, dann macht es wenig Sinn, über den Verschwörungsglauben zu sprechen und warum der nicht stimmt, weil der wird gnadenlos ersetzt durch den nächsten. Weil die Fakten einfach alle konstruiert werden und zentral ist zu fragen, an welchem Punkt sind Sie so verunsichert, dass Sie sich bestimmten autoritären Gruppen unterwerfen. Und da können wir viel lernen aus dem Bereich von der Distanzierung, Deradikalisierung.
Damit meint Andreas Zick jetzt einige der Programme, die Islamisten und Neonazis beim Ausstieg aus ihren Kreisen helfen. Das Problem, viele dieser Programme bekommen nur kurzfristige Projektförderung. Bevor sie etwas bewirken, sind sie schon wieder zu Ende. Gleiches gilt oft auch für die politische Bildung, etwa bei den Demokratieförderungsprogrammen. Andreas Zick wünscht sich hier von der Politik eine langfristige Finanzierung.
Und umdenken müssen wir wahrscheinlich alle.
Auf jeden Fall. Ungewissheit und Unsicherheit kann ja durchaus auch etwas Positives abgewinnen. Zum Beispiel eine Chance zu Selbstverantwortung und Selbstermächtigung.
Und da nochmal drüber nachzudenken, an welchen Stellen können wir Menschen einfach auch vermitteln, dass die Ungewissheit, die sie spüren, ganz gut ist. Und sie eigentlich in den Stand versetzt, kompetent selber Lösungen zu suchen.
Ja, da kommt er dann auf den Punkt und sagt, jeder Lernprozess beginnt mit einer Verunsicherung.
Und daraus kann dann wieder etwas Neues entstehen, für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft. Dazu braucht es allerdings eine gewisse Offenheit, meint die Sprecherin der Bielefelder Forschungsgruppe Navigating Uncertainty and its Societal Impact, Silke Schwand.
Immer das Neue nicht haben zu wollen oder sozusagen sich davon verängstigen zu lassen und es abzulehnen, bedeutet ja auch, dass man ganz viele Handlungsoptionen abschneidet. Und ich glaube, wenn man das versteht, dass es darum geht, einfach ein Handlungsspektrum offen zu halten, Handlungsspielräume zu erhalten, ganz im Kleinen, ja. Also jetzt gibt es sozusagen im Supermarkt eine neue Marmeladensorte, ganz ohne Kerne, Steinchen. Es gibt diese wunderbare Marmelade, die mein Neffe so gerne isst, weil da keine Stückchen drin sind. Warum das nicht ausprobieren? Also wie kriege ich die Leute dazu, diese Zukunftsoffenheit wieder weiter in den Vordergrund zu stellen, ist eine Aufgabe, die man sehr ernst nehmen muss und wo man, glaube ich, aber auch hinkommt, wenn man versucht herauszuarbeiten, was verunsichert euch denn, hinzugehen und zu sagen, was ist denn los? Wir haben vor, mit dem Projekt einen Forschungsbus zu bauen und einfach zu den Leuten zu fahren und sie zu fragen, was ist das Problem, was verunsichert euch und wie können wir sozusagen verstehen, wo die Verunsicherung liegt und dann vielleicht dazu sie umdeuten in eine Zukunftsoffenheit eher als sozusagen eine verängstigende Situation.
Und dann kann Unsicherheit auch zum produktiven Motor für gesellschaftliche Entwicklungen werden, so die Einschätzung der Forschenden. Und das unangenehme Grummeln im Bauch wandelt sich dann vielleicht auch in ein eher fröhliches Kribbeln. Damit enden für heute die Systemfragen. In der nächsten Woche schauen wir uns die Wurzeln und Auswirkungen von Black Lives Matter an. Dörte Hinrichs geht der Frage nach, wie neue Forschungserkenntnisse den Blick auf die Black Power Bewegung verändern. Bis dahin machen Sie es gut und für heute sagt Tschüss, Bettina Köster.